So, dann hallo zusammen hier im HS3 und willkommen zum nächsten Vortrag. Wir wissen ja alle, Migrationsprojekte sind nicht gerade die einfachsten und wenn es um die Verwaltung geht, wird es noch ein bisschen schwieriger. Dementsprechend lasst uns Ingo willkommen heißen und wir hoffen mal, dass er uns heute aufzeigt, was wir denn an der Stelle so in der Zukunft unserer Verwaltung zu erwarten haben, wenn sie denn mit ihrer IT ordentlich umgehen. Ingo, viel Spaß.
Ja, Dankeschön. Ja, ich spring mal gleich zur Agenda. Was habe ich heute vor? Ich habe viel zu viel vor, aber wir schauen mal, dass wir das hinkriegen. Ich versuche mal vorzustellen, was macht Univention? Wo kommen wir her? Was ist unser Scope? Dem stelle ich gegenüber, was erwartet deutsche Verwaltungscloud-Strategie von uns. Ich erkläre mal, was das ist und was das bedeutet, wo das herkommt. Das Ganze kommt aus dem souveränen Arbeitsplatz, das ist unser Arbeitsfokus. Also wer eben bei Andreas Rekord Leute im Vortrag war oder auch in dem einen oder anderen heute, kennt das Projekt vielleicht schon. Da setze ich den Rahmen und dann schauen wir mal, wie gehen wir innerhalb unserer Software damit um, wie reagieren wir darauf, welche Entwicklungsschritte gehen wir und wo stehen wir da eigentlich gerade. Ich schicke da einen großen Disclaimer vorweg. Ich sage mal, aus Grund der Zeit wahnsinnig viel Auslassungen und Vereinfachungen machen. Also vielleicht haben wir nachher noch Fragezeit, vielleicht können wir auch gerne eine Diskussion machen. Ich könnte über einzelne Slides, glaube ich, eine ganze Stunde reden. Deswegen hoffe ich, ihr verzeiht mir da an der Stelle. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin in so einer Zwischenrolle. Ich kümmere mich ganz viel um technische Architektur, um Anforderungen, aber ich entwickle das nicht selber. Das heißt, ich rede hier im Wesentlichen über die Arbeit anderer. Auslassungen entstehen dann manchmal auch einfach, weil mir da die Tiefe fehlt. So, der Rahmen. Wo stehen wir? Wo kommen wir her? Ich beginne wie angekündigt mit der Univention-Perspektive. Univention ist seit gut 20 Jahren Open-Source-Software-Hersteller. Wer von euch hat schon mal was von uns gehört oder benutzt uns vielleicht sogar? Das ist gut. Das ist knapp die Hälfte, das freut mich. Wir haben natürlich auch einen Werdegang hinter uns. In 20 Jahren entsteht sehr viel. Wir sind sehr stark gewachsen derzeit. Wir haben eine offene Kultur, offene Open-Source-Mentalität, aber auch ganz viel Dinge, die wir heute haben, die man vor 20 Jahren entschieden hat und die wir heute anders machen wollen würden. Wo kommen wir von der Funktionalität her? Wir haben im funktionalen Scope ist unsere Software Univention Corporate Server. Das ist so unser Kernprodukt, was man bei uns runterladen kann. Das fokussiert sich auf das Management von IT-Infrastruktur und von Benutzern. Wir kommen sehr stark aus dem Bereich, in einer Organisation zu entscheiden, welche Personen sind hier zugriffsberechtigt auf IT. In der Regel sind das halt Mitarbeitende, aber auch Externe. Das ist unser Fokus. Daran angebunden ist ganz viel IT-Infrastruktur auch. Das heißt also so typische Umgebungen, die dann entscheiden wollen, wer kann sich an welchem Desktop anmelden, welcher Server kriegt welche IP-Adresse. Das versuchen wir an einer Stelle gebündelt zu managen. Dazu gehört dann bei dem, was wir heute machen, auch teilweise Deployment. Das heißt, man kann mit unserer Software auch zusätzliche Open-Source-Software ausrollen. Entweder Dinge, die wir selber auch mit begleiten oder auch Drittanbieter-Software. Ich habe hier jetzt mal Nextcloud, OwnCloud, OpenExchange und andere genannt. Das heißt also, wir haben einen gewissen Software-Stack, wo ich so eine Lösung für eine Organisation, für eine Behörde oder für ein Unternehmen ausrollen kann. Das Ganze kommt heute als Software Appliance, den Begriff benutze ich ganz gerne, weil es ist auf der einen Seite, der Appliance-Charakter ist ja aus meiner Sicht etwas, was vorgefertigt ist, es hat eine gewisse Konfektionierung, würde ich das mal nennen. In Software Appliance bedeutet für mich, ich kann eine virtuelle Maschine runterladen oder ein Installationsimage, das kann ich ausrollen und dann baut sich so sukzessive dieser funktionale Scope meiner Software aus. Das ist eine Kombination aus ganz viel Open-Source-Upstream-Software. Wir basieren da auf Debian. Da haben wir natürlich eine ganz großartige Quelle für Software. Und das konfektionieren wir und ergänzen es mit Eigenentwicklungen, mit diesem Fokus Identity-Management, aber auch eben ganz viel Integration. Genau, ich habe ein paar Softwareprodukte, die da im Vordergrund stehen, unten genannt. Die kehren auch nachher nochmal wieder. Da versuche ich das auch nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Ich habe das mal grafisch aufbereitet, wie das aussieht, unsere Software heute, wie man sie runterladen kann bei uns von der Webseite. Wenn man da von rechts nach links durchgeht, rechts das Ergebnis ist diese Software-Appliance, die ich runterlade, die basiert dann im Kern eben auf Debian, auf Dingen, die wir aus Debian nehmen. Wir sind da auch Contributor bei Debian. Darauf aufbauend haben wir etwas, was ich hier als Apps bezeichne. Ich nenne das Apps, das hat auch so einen historischen Hintergrund, dass wir das sogenannte App Center bei uns im Produkt haben. Da kann ich im Grunde Module nachinstallieren. Das ist ein grafisches UI, wenn ich das möchte, oder eine Kommandozeile, wo ich sagen kann, installiere mir mal bitte zum Beispiel einen Samba Active Directory Domain Controller. Das ist eine App bei uns. Das ist etwas, was ich natürlich als Administrator auch zu Fuß machen kann. Ich kann mir Samba nehmen, ich kann das so konfigurieren, dass es nicht nur wie ein File-Server agiert, sondern wie ein Domain Controller. Ich kann das dann an ein externes System für eine Benutzerdatenbank konfigurieren. Das ist etwas, was wir im App Center automatisch machen. Dieser Samba Domain Controller kommt von uns. Andere Software wie eine Groupware von OpenExchange oder ein Collaboration File Cloud Tool wie OnCloud Nextcloud kommen von Dritten. Das steckt in diesem App Center drin. Und wir haben das Univention Management System, so nennen wir das. Das ist das, was die Eigenentwicklung, die bei uns dafür sorgt, dass ich an einer Stelle Benutzergruppenberechtigungen pflege, dass ich die abspeichere. Da im Hintergrund steckt ein OpenLDAP, das ist bei uns im Kern der Verzeichnisdienst, wo die wesentlichen Informationen drinstehen. Und darum rum gibt es ganz viel Eigenentwicklungen, die sich da anbinden, das Managen, das ausführen. Damit man nachher im Nachgang versteht, wenn ich den Bogen schlage von dieser deutschen Verwaltungscloud-Strategie, was eigentlich sehr papierlastig ist, welche Auswirkungen das auf uns hat, versuche ich noch mal ein bisschen einen Schritt tiefer zu gehen. Wie ist diese Software-Architektur bei uns im Moment aufgebaut? Das eine ist, diese Appliance, die wir da haben, diese Software-Appliance, die kann ich mehrfach ausrollen. Also ich habe jetzt hier im Beispiel drei graue Kästen, wo ich halt sehe, ich kann in einer Umgebung auf einem Hypervisor natürlich mehrere virtuelle Maschinen mit unserem System laufen lassen. Wir haben Umgebungen, kleinere Umgebungen, da laufen halt 2, 3, 4. Wir haben große Umgebungen, da laufen einige 100. Die reden dann miteinander. Das heißt also, ich baue eine Infrastruktur auf und die Maschinen wissen voneinander. Wenn ich an einer Stelle zum Beispiel ein Benutzerobjekt anlege und dem sage, du hast Zugriff auf einen bestimmten Service, dann kann der Service natürlich auch auf irgendeiner ganz anderen Maschine laufen. Dadurch, dass die miteinander verbunden sind, kennt der Service trotzdem diesen Benutzer, Dinge wie Single Sign-On, Zugriff auf Dienste, gemeinsame Gruppen und so weiter funktioniert da. Technisch ist das so aufgebaut, wenn ich jetzt mal hier auf der ganz linken Seite den Stack durchgehe. Wir haben im Kern das OpenLDAP als Verzeichnisdienst, das ist der Ort, wo die Informationen gespeichert sind. Wir haben da drüber liegen diesen sogenannten Univention Directory Manager. Das ist eine Python-Implementierung, die dafür sorgt, dass Informationen konsistent im Verzeichnisdienst gespeichert werden. Also nur weil ich einen Verzeichnisdienst aufsetze, heißt das nicht, dass ich nicht zwei Benutzer mit gleichen Namen da drin habe oder dass die Passwörter ein vernünftiges Hashing haben. Das ist schon eine Frage. Ja, okay, machen wir gleich gerne. Genau, der Univision Directory Manager sorgt dafür eine gewisse Konsistenz und auch ist erweiterbar. Also da entsteht im Grunde die Pflege von Benutzern und Berechtigungen. Die OpenLDAP-Infrastruktur ist da eher so eine Art Datenbank, die speichert das Ganze. Unten angehängt ist dann das, was ich hier in dem Vortrag immer als Provisioning bezeichne, mit der Listener-Implementierung. Das sorgt dann dafür, dass die Informationen, die da gespeichert werden, die Änderungen, die da stattfinden, auch weiterverarbeitet werden können. Man sieht, wir haben ganz viele Services, die sprechen direkt mit OpenLDAP, zum Beispiel das Anmelden lokal an einem Linux-System, das kann ich einfach gegen OpenLDAP konfigurieren und alles ist fein, da brauche ich sowas nicht. Wir haben aber ganz viele Fälle, wo ich so ein Provisioning-Stack brauche, wenn Drittanwendungen da sind, die entweder nicht direkt OpenLDAP können oder Drittanwendungen habe, die auch über bestimmte Ereignisse informiert werden müssen. Also ein ganz gutes Beispiel ist ein Mailstack. Wenn ich jetzt auch auf den souveränen Arbeitsplatz gucke, OpenExchange als Mailstack hat eine eigene Benutzerdatenbank. Die informieren wir hier über ein Plugin und sagen halt, liebes OpenExchange, hier ist ein neuer User gekommen, sieh mal zu, dass der auch bei dir in der Datenbank steht. Dazu haben die eine API. Ein zweiter Fall ist aber auch das Deprovisionieren. Das heißt also, wenn ich einen Benutzer lösche, muss ich in der Regel auch dessen Daten löschen. Das ist jetzt gar nicht so sehr, das Benutzerobjekt aus dem LDAP zu löschen, das ist einfach, sondern ich muss auch die Dienste abklappern und sagen, der User hat hier eine persönliche Mailbox, wenn der User aber aus meiner Organisation ausgeschieden ist, dann muss ich den Inhalt der Mailbox archivieren oder löschen oder ähnliches. Das kann ich hier eben auch über Plugins machen und solche Prozesse anstoßen. Gut. Wollen wir die Frage kurz reinwerfen oder wollen wir es am Ende machen? Dann kurz das Mikro.
Du sprachst ja gerade von dieser Python-Implementierung. Wird das auch dann entsprechend gelockt, sozusagen, dass man das dann nachhalten kann von wegen irgendwelche Änderungen dann? Oder?
Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt. Ich komme auf diesen Provisioning-Stack im Laufe des Slides noch, des Vortrags noch als ein oder andere Mal zu sprechen. Vielleicht klären wir es einfach in dem Zuge, weil das ist langfristig ein ganz spannender Aspekt. Ich würde jetzt mal rüberschwenken, was bedeutet jetzt, das ist so die Ist-Situation. Das ist Software, Software-Appliance, virtuelle Maschinen, wie wir letztendlich gewachsen sind bei Univention mit diesem Stack. Und wir sind jetzt im Projekt Souveräner Arbeitsplatz. Im Projekt Souveräner Arbeitsplatz gelten andere Rahmenbedingungen, die versuche ich jetzt mal aufzuzeigen. Der Ausgangspunkt, hatte ja eben der Andreas Reckert-Lodde, wer drin war, auch drüber gesprochen. Das ist ein Projekt des BMI, beziehungsweise wird übergeben jetzt an das CENDIS. Und in der Umsetzung sind wir mit Dataport und anderen Open-Source-Software-Unternehmen, ich habe jetzt hier Matrix schon gesehen auf dem T-Shirt, unterwegs. Und Ziel ist ein webbasierter Standardservice für Behördenarbeitsplätze. Das heißt also, das, was an gemeinschaftlicher Funktionalität typischerweise im IT-Alltag eines Endanwenders gebraucht wird, soll hier zur Verfügung gestellt werden. Mail-Groupware und so weiter. Das sind Sachen, die ich hier mal aufgelistet habe. Und wir als Univention sind einer der Open-Source-Software-Hersteller, die in diesem Stack unterwegs sind. Und von der Funktionalität her ist unser Fokus da auf diesem Benutzermanagement, also Szenarien, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe. In der Behörde fängt eine neue Person an, die muss irgendwie dem Software-Stack bekannt gemacht werden. Die braucht eine E-Mail-Adresse, die braucht ein Grundset an Rechten, in der Regel Gruppenmitgliedschaften. Das sind alles Dinge, die wir aufbereiten sozusagen und sie einheitlich allen Applikationen zur Verfügung stellen. Damit ich eben, wenn ich in das eine Modul gehe, dort die gleiche, sozusagen das gleiche Erlebnis habe, wenn ich ins andere Modul gehe. Mein Account muss gleich heißen, der Account meines Kollegen muss gleich heißen, meine Arbeitsgruppe soll gleich heißen. Dazu gehört aber auch ganz viel Integration. Also wir machen da ganz viel Backend-Arbeit. Backend-Nutzerprovisionierung, Deprovisionierung, das ist das, was ich eben auch als Beispiel schon mal hatte. Ich würde zum Backend aber tatsächlich auch sowas wie Single Sign-On zählen. Das heißt also, ich will natürlich, wenn ich so einen Sack voller Module habe, nicht mich an jedem nochmal mit Benutzernamen und Passwort anmelden, sondern ich will mich einmal anmelden und dann Zugriff auf alles haben, ganz transparent. Und um das auch vom Erlebnis her zusammenzufassen, haben wir noch das Portal. Das steht jetzt hier so lapidar drin. Portal als Standardzugang für Nutzende. Das Portal, habe ich nachher nochmal einen rudimentären Screenshot. Das Portal ist sozusagen die Einstiegsseite in den souveränen Arbeitsplatz. Das Ziel ist da eigentlich gar nicht Funktionalität, sondern einfacher Zugang. Also ich melde mich am souveränen Arbeitsplatz oder an meinem Intranet, da kommt das Portal eigentlich her, an und bekomme dann einen auf mich zugeschnittenen Überblick, welche Anwendungen sind mir eigentlich freigeschaltet, welche Funktionalität habe ich, wo gibt es vielleicht ein paar Infos, die mich was angehen, damit ich dann per Deep Link direkt auf das komme, was mich jetzt gerade im Arbeitsalltag interessiert. So, wenn man das an den Stack von eben anschließt, das ist der Ist-Zustand sozusagen, dann haben wir diese ganzen Module, die jetzt Teil des souveränen Arbeitsplatzes sind. Viele von diesen Modulen kennen wir aus der Historie, aus 20 Jahren Univention schon, habe ich auch erwähnt. Es gibt auch ein Open Exchange als App für UCS, genauso wie es Nextcloud, Collabora, Open Project, XWiki als Apps für UCS gibt. Auf diesen Integrationen, die wir da haben, baut hier viel auf und wird im souveränen Arbeitsplatz weiterentwickelt. Und viele von den Applikationen funktionieren, indem sie einfach aufs OpenLDAP zugreifen, wenn sie wissen wollen, welche Benutzer, welche Gruppenstrukturen gibt es. Andere brauchen auch Plugins und Erweiterungen. Kurze Frage da an der Stelle. Brauchen wir das Mikro da wieder?
Danke. Ich weiß nicht, ob ich vorgreife oder ob es einfach nur eine Kenntnisfrage ist. Wenn jetzt Identity Management bei euch so ein zentraler Punkt ist, ist es dann auch zum Beispiel möglich, dass man von vornherein Nutzer mit Zweitfaktor-Authentifizierung oder anderer Authentifizierung als Passwörtern ausrollt?
Das ist grundsätzlich möglich. Also hinter dem, was hier lapidar als IDP, als Identity Provider steht, steckt ein Keycloak. Das ist etwas, was wir von der Produkthistorie hatten wir nicht immer Keycloak im Produkt. Das ist auch in den letzten Monaten sukzessive ausgebaut worden. Zwei-Faktor-Authentifikation war auch immer schon möglich. Mit Keycloak habe ich da viel mehr Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Keycloak bekannt ist, wahrscheinlich einigen. Da habe ich eine ganze Reihe von Möglichkeiten und wir haben da auch ein paar Plugins. Komme ich gleich auch am Beispiel. Ah, komme ich nämlich genau hier. Da sind wir, super Überleitung. IDP, Keycloak, das sieht ganz lapidar aus. Ich habe hier halt Benutzername und Passwort, das ist das, was ich als Endanwender sehe. Dahinter ist ganz viel Logik natürlich. Ich muss dieses Single Sign-On, was ich eben beschrieben habe, implementieren. Das heißt, wir haben auch da mal Sammeln, mal OpenID Connect. Was wir hier auch haben, ist dieses Passwort vergessen. Dahinter steckt ganz viel Integrationsarbeit. Wenn man Keycloak zum Beispiel einfach so ausrollt, das kann nicht mit dem nach wie vor gängigen Mantra der regelmäßigen Passwortänderung umgehen. Also wenn ich einen abgelaufenen Account habe, dann sagt Keycloak dir, ja, kannst du nicht anmelden. Aber er weiß nicht, dass das Passwort abgelaufen ist. Also da haben wir ein Plugin im Keycloak, was dann prüft, okay, du kannst dich nicht anmelden, weil dein Passwort abgelaufen ist und leitet den User dann eben auf die entsprechende Reise, sich ein neues Passwort zu vergeben. Genau, wir haben dann das Portal, hier auch mal als kurzer Screenshot, wie das im souveränen Arbeitsplatz ist. Das ist natürlich jetzt im Look and Feel vom souveränen Arbeitsplatz, das ist auch hoch anpassbar. Aber ich habe eben hier die Deep Links zu den verschiedenen Sachen, die ich machen kann. Das ist auch nur ein Ausschnitt, ich wollte es lesbar haben auf dem Slide. Und genau, das geht nach unten hin noch weiter. Das Portal selber bietet dann auch nochmal eine API, dass ich diese Deep Links, zum Beispiel E-Mail-Kalender, auch innerhalb der Applikationen wiederum habe. Das heißt, ich kann in der Applikation mir auch wieder Inhalte aus dem Portal nehmen. Wenn ich zum Beispiel aus der Dateiverwaltung in E-Mail switchen will, dann kann ich das da integrieren. So, und von der Sichtbarkeit her, der dritte Punkt, den ich mal zeigen wollte, es gibt diesen Self-Service. Der Self-Service, das ist ins Portal integriert, ist aber eigentlich eine eigene Applikation, wo ich als Endnutzerin dann Dinge über mich selbst editieren kann. Ich kann ein Profilbild hochladen, Kontaktadressen ändern und so weiter. Was ich da editieren kann, entscheidet im Grunde die Organisation, die das betreibt. So, das ist jetzt der Integrationszustand im souveränen Arbeitsplatz basierend auf virtuellen Maschinen. Jetzt gibt es aber im souveränen Arbeitsplatz gewisse Rahmenbedingungen. Jetzt kommen wir ein bisschen von dieser Technik wieder zurück auf Compliance und trockene Dokumente. Rahmenbedingungen, das hier ist ein Slide, wo ich den Disclaimer nochmal rausholen muss, wo ich super vereinfachen musste. Und diesen ganzen Rahmenbedingungen muss ich ganz viel vereinfachen, sonst müssen wir hier hunderte Seiten Dokumentation zitieren. Ich habe das mal aufgeteilt in vier Bereiche. Es gibt einmal den Bereich funktionale Anforderungen. Der souveräne Arbeitsplatz will natürlich Funktionalität bieten. Darüber werde ich nicht viel mehr sprechen, als ich schon getan habe. Ist aber natürlich ein großes Thema, dass das Ding am Ende funktionieren muss. Es gibt den Bereich Barrierefreiheit. Den habe ich hier mal rausgegriffen, weil der in den anderen nicht vorkommt. Der ist natürlich aber trotzdem etwas, was sowohl aus Eigenmotivation als auch aus gesetzlichen Vorgaben heraus ganz wichtiger Punkt ist. Hatten wir einen spannenden Vortrag hier um 11 mit der Frau Dr., ich bin mir nicht mehr ganz sicher, von der Hochschule Bremen, die auch in dem Projekt mitarbeitet. Muss ich leider jetzt auch komplett beiseite schieben. Wir haben dann die deutsche Verwaltungscloud-Strategie, das ist das, über was ich im Folgenden weiterreden werde. Und wir haben dann das im souveränen Arbeitsplatz nochmal ganz konkret genannte Ziel, das muss Open Source Software sein. Wir haben an ganz vielen Stellen, das haben wir gestern im Vortrag von dem Marco auch gehört, eher leicht weichwaschbare Vorgaben in der öffentlichen Hand. Open Source sollte, Open Source müsste, muss bevorzugt werden. Hier im souveränen Arbeitsplatz ist ganz klar Open Source. Also hier wird auch das FSFE-Mantra Public Money, Public Code steht wirklich in den Beauftragungen drin. Deutsche Verwaltungscloud-Strategie. Die Deutsche Verwaltungscloud-Strategie, DVS, ist ein Beschluss des IT-Planungsrates. Ich verwende hier, steht ganz unten, die Beschlussvorlage vom Ende 2022. Das ist die zweite Version, die veröffentlicht wurde. Da ist eine dritte Version in Arbeit. Ich weiß, dass sie in Arbeit ist. Ich habe leider keinen Zugriff auf auf den aktuellen Arbeitsstand. Deswegen weiß ich nicht, wie es da weitergeht. Deswegen alles, was ich sage, bezieht sich auf diese Beschlussvorlage. Die deutsche Verwaltungscloud-Strategie versucht, habe ich oben zitiert, gemeinsame Standards für die föderale Cloud-Infrastruktur der ÖV, der öffentlichen Verwaltung und deren Standorte zu definieren. Wenn man sich das Dokument anguckt, dann merkt man schnell, das hat einen relativ breiten Ansatz. Es geht zum einen darum, wie erfolgt IT-Betrieb zukünftig, also es ist ein Blick nach vorne, es ist nicht die Beschreibung heute, es ist ein Blick nach vorne, wie sollte IT-Betrieb zukünftig laufen für neue Anwendungen, und dadurch hat es Auswirkungen sowohl auf diejenigen, die das betreiben, das sind nicht wir, als auch diejenigen, die die Software dafür bereitstellen, das sind zum Beispiel wir. Und ich gucke mir jetzt natürlich ganz egoistisch die Auswirkungen auf die Bereitstellung von Software an und streife die anderen Aspekte nur am Rande. So, wie ist das Dokument aufgebaut? Es gibt sogenannte Kernforderungen, da habe ich jetzt drei Slides voll. Auf dem ersten Slide gibt es einen ganzen Strauß von Dingen, auf dieses Dokument verweist. Das heißt, der eine oder andere, der in der öffentlichen Verwaltung unterwegs ist, hat vielleicht eben vermisst bei mir, dass ich überhaupt nicht über BSI-Grundschutz gesprochen habe. Das habe ich deswegen ausgelassen, weil es in diesem Dokument auch gefordert wird. BSI-Grundschutz ist auch ein für uns relativ wichtiges Thema. Da würde mich auch nochmal interessieren, wer kennt BSI-Grundschutz? Wer hat sich damit schon mal beschäftigt? Auch ja, ungefähr die Hälfte. BSI-Grundschutz ist eigentlich, das existiert schon sehr lange, dieser sogenannte BSI-Grundschutzkatalog. Die letzte Fassung in der Darreichungsform als PDF ist so um die 900 Seiten lang. Und BSI-Grundschutz ist auch wiederum sehr umfassend, sehr breit angesetzt. Das heißt, es beschreibt, ich sage mal, so eine Mischung aus Best Practices und harten Vorgaben für den IT-Betrieb. Das geht ganz rudimentär los mit Zugangsschutz zum Rechenzentrum, also Dinge, die für uns als Softwareanbieter jetzt eher nachrangig sind. Geht dann über ganz viel Betriebsinhalte, Betriebsprozesse, bis hin aber auch zu sehr detaillierten Angaben zu konkreten Softwaremodulen. Also bei den Beispielen, die ich jetzt hier genannt habe, es gibt zum Beispiel ein ganz konkretes sogenanntes Modul im BSI-Grundschutz, das kümmert sich um den Apache als Webserver oder das kümmert sich um Verzeichnisdienste wie OpenLDAP. Und BSI-Grundschutz ist so ein bisschen, also man möge mir verzeihen, wer sich da länger und tiefer mit auskennt, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist eine Mischung aus Risikobetrachtung und harten Vorgaben. Also es gibt Module, die ich verpflichtend erfüllen muss, und es gibt Module, die als Empfehlung gemeint sind, wo ich dann aber als betreibende Organisation noch eine gewisse Entscheidung habe, ob ich dieser Empfehlung folge oder nicht. In der Regel ist es so, dass ich, wenn ich BSI-grundschutzkonform sein möchte, dass ich dann diese Dinge auch umsetze. Das Ganze, das muss man dazu sagen, das ist eine sehr gute Grundlage. Also ich finde es sehr gut, was da drin steht. Ich habe keinen Moment erlebt, wo ich jetzt sagen würde, da steht irgendwas drin, was ich nicht für sinnvoll halte, sondern das ist wirklich eine gute Vorgabe, und das hilft immens, glaube ich, Qualität im Softwarebetrieb und auch in der Softwareentwicklung in einen gewissen Rahmen zu bringen. Was auch wichtig ist aus meiner Sicht, ist, wenn man von der BSI-Grundschutzzertifizierung spricht, dann spricht man in der Regel davon, dass man den gesamten IT-Betrieb zertifiziert. Also man kann, es gibt da so Randgeschichten, aber eigentlich kann ich, zumindest nach meinem Kenntnisstand, nicht sagen, dieses Stück Software ist BSI zertifiziert, das ist nicht so ganz trivial, sondern ich, weil ich eben den kompletten Aspekt beurteile, vom Rechenzentrum bis zur Darstellung am Ende, zertifiziere ich auch immer den gesamten Aspekt. Ich bin ein bisschen nervös mit den Fragen, ich habe so wahnsinnig viel vor. Klappt es, die zum Ende zu sammeln? Super, danke. So, BSI-Grundschutz wird uns ganz viel beschäftigen. Da zitiere ich auch gleich noch das eine oder andere an Anforderungen raus, weil das Einfluss auf uns hat. Es gibt dann noch diesen Kriterienkatalog Cloud Computing des BSI. Der hat auch eine gewisse Präsenz. Der baut zum Teil auch wieder auf BSI-Grundschutzkatalog-Inhalten auf. Der Unterschied ist so ein bisschen für mich in der lesenden Rolle. BSI-Grundschutz fokussiert auf jemanden, der konkret eine Lösung betreibt. Cloud Computing Katalog, diese C5-Kriterien versuchen auch in eine Rolle zu schlüpfen, jemand betreibt konkret ein Software-as-a-Service-Angebot oder jemand kauft es ein, um da Regeln festzulegen, wie prüfe ich, dass das sicher ist, wie prüfe ich, dass der Betrieb gut gemacht ist. Hat Schnittmengen, hat aber auch Unterschiede. So, und dann gibt es eine ganze Reihe von Architekturrichtlinien, auf die ich jetzt nicht in dieser Tiefe eingehen kann und will, die jetzt auch nicht die hohe Auswirkung auf uns konkret bei der aktuellen Entwicklungsphase haben. So, es gibt dann Eckpunkte, wo die deutsche Verwaltungscloud-Strategie auch eigene Dinge aufstellt und nicht so sehr auf externe Dokumente verteilt. Es gibt den Eckpunkt verteilter IT-Betrieb. Lösungen sollen nicht nur an einem Standort betrieben werden, sondern an mehreren. Es geht um allgemeine Verfügbarkeit von Cloud-Services. Es gibt auch hier nochmal die explizite dringende Empfehlung, ich verstehe das nicht als harte Vorgabe, sondern als dringende Empfehlung, Open Source Software zu nehmen. Es geht um zentrale Verwaltung von Services, das ist so gemeint, dass ich als Betreibender einen Überblick habe, welche Services gibt es, welche Services werden wo betrieben, aber auch eine Idee davon habe, jemand anderes, der IT-Betrieb in der öffentlichen Verwaltung hat, der hat schon einen Service und ich kann den vielleicht mitverwenden, entweder in Form von Code oder in Form von tatsächlich das Deployment mitverwenden. Genau, und gemeinsame Weiterentwicklung, also auch im DVS ist nochmal ein Verweis, ich meine sogar ein expliziter Verweis auf Open Code, wo gesagt wird, wenn ihr Dinge implementiert, dann sorgt bitte dafür, dass sie öffentlicher Hand allgemein zur Verfügung stehen und weiterentwickelt werden können. So, und dann gibt es noch einen Bereich, wo DVS ganz konkret wird, wo sie sagen, zukünftige Infrastruktur sollte auf Kubernetes basieren, als Deployment-Umgebung sozusagen, also als Betriebsplattform. Es sollte mit Helm-Charts ausgerollt werden und es sollte eine vertrauenswürdige Container-Registry verwendet werden, Signaturketten und so weiter. Das ist sozusagen der Moment, wo die DVS dann auch technisch wird. Davor wird sie eher abstrakt und beschreibt Verfahren und Anforderungen. So, was bedeutet das jetzt für uns? Also wir haben verschiedene Auswirkungen, die sich auf UCS als Produkt oder als heutige Softwarearchitektur Einfluss haben. Wir haben natürlich einen harten Kontrast zwischen heute liefern wir eine virtuelle Maschine und zukünftig ist gefragt, dass wir ein Container-Image liefern. Das ist natürlich erstmal ein harter Clash. Jetzt kann man natürlich hingehen, das gibt es auch tatsächlich, es gibt UCS als Container-Image in der Art und Weise, wie es heute gemacht wird, wo alles in einem Container reingepackt ist. Das entspricht aber nicht diesen Vorgaben und das macht auch keinen Sinn. Also die Container-Images sollen den Vorgaben aus, vor allem kommt das aus BSI-Grundschutzaspekten, aber auch aus C5 folgen. Das heißt, Container-Images sollen natürlich wartbar und skalierbar sein und sie sollen sicher sein. Und dadurch entstehen dann sinnvolle Folgeforderungen. Es sollen minimale Container sein, da darf keine Software rein, die nicht unbedingt gebraucht wird. Es sollen Single-Service-Container sein, also idealerweise habe ich nur einen Prozess im Container. Es darf eigentlich keinen Prozess geben im Container, der als Root läuft und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die da gefordert werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ich jetzt wirklich eine virtuelle Maschine in den Container packe, dann habe ich all das nicht. Ja. Genau. Für uns bedeutet das aber auch, wir haben jetzt andere Teile BSI-Grundschutz. Also das sind Dinge, die wir vorher nicht hatten, aber es sind deutlich weniger. Also dadurch, dass wir keine ganze Distribution mehr in diese Software-Appliance packen müssen, ist bei BSI Grundschutz bei uns eigentlich die Liste von Dingen, die wir machen müssen, viel kleiner. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt als erstes mal gesagt, was brauchen wir eigentlich? Wir haben, der Scope ist ja die Funktionalität des souveränen Arbeitsplatzes. Das ist, und im souveränen Arbeitsplatz haben wir für uns als Univention einen reduzierten Fokus gegenüber dem, was wir eigentlich im Gesamtprodukt zu machen. Ein ganz, ganz großer Unterschied ist, dass wir selber gar nicht mehr Software ausrollen müssen. Also heute ist es so, in der Appliance, da sind wir halt unten bis zum Linux-Kernel diejenigen, die liefern. Und das heißt, wir sind auch diejenigen, die irgendwie den Kunden an die Hand nehmen müssen oder den Nutzer, wie er da Software draufkriegt, in Debian-Paketen, in Containern und so weiter. Das alles fällt weg, weil wir liefern nur noch die eigentliche Applikation im Container und das Deployment ist unten in Kubernetes. Das heißt, wir haben auf der Seite sehr viel, was wegfällt und deswegen sind wir eben hingegangen und haben gesagt, wir gucken mal, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen weiter eben das Thema Nutzerverwaltung, wir brauchen dieses Portal als Startseite, wir brauchen die Single Sign-On-Möglichkeiten in IDP und wir brauchen Integrationsmöglichkeiten mit den Anwendungen. Also wenn wir einen Benutzer anlegen, muss irgendwie dieser Nutzer anderen verfügbar sein. Ich muss irgendwie das integrieren können. Da sind wir wieder bei diesem ganzen Provisioning-Thema. So, und was wir da jetzt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir clustern diese Funktionalität, die wir haben. Man könnte es als Separation of Concern betreiben. Ich habe gleich nochmal eine lesbarere Darstellung von diesen gelben Boxen. Wir identifizieren Funktionalität in dem Sinne, dass wir sagen, das ist eine Funktionalität, die für sich genommen sinnvoll ist. Und die liefern wir als einen Funktionsblock, nenne ich das mal, aus. Dieser Funktionsblock soll dann separat über Helm-Charts ausgerollt werden können. Der kann aber wieder in mehreren Containern sein. Also es kann halt sein, dass wir haben jetzt das Portal, hier ist ein Funktionsblock und das Portal kommt heute in mehreren Containern, um die Frontend-Bereitstellung zu machen, um Backend-Prozesse zu machen und so weiter. So, wie muss ich mir das dann halt vorstellen, was ist der Kontrast zur Appliance? Wir hatten das Bild hier schon, wie die Appliance jetzt aufgebaut ist, Debian Software Module, unser Management System. Da sind wir halt hier erstmal in die Mitte hingegangen und haben gesagt, da müssen wir mal teilen. Wir haben auf der einen Seite Integrationen, die eher Teil des Management Systems sind, sowas wie, ich sage dem Mailstack Bescheid, dass er diese Mailbox jetzt mal löschen soll. Und wir haben die eigentlichen Services. Und von den eigentlichen Services brauchen wir ganz viele für diesen souveränen Arbeitsplatz und für die Kubernetes-Bereitstellung nicht, weil wir die eben nicht mehr bei uns ausrollen, sondern das macht der Administrator irgendwie im Kubernetes. So, und dadurch haben wir jetzt so einen Schnitt sozusagen. Wir haben viele Dinge, die in der Appliance irgendwie mitinstalliert sind, die wir in eigene Container packen, aber wir haben eben auch einen Großteil, der ist Appliance-spezifisch. Dafür wird es keine Container geben. So, da vielleicht nochmal ein Satz zur langfristigen Planung. Also ja, wir ziehen hier Sachen raus. Wir wollen diese Sachen auch als eigene Upstream-Software sehen. Das heißt also sowas wie unser Management-System, mit dem ich eben den Inhalt eines Verzeichnisdienstes verwalten kann. Das soll sozusagen als eigenes Funktionsmodul gesehen und betrieben werden können. Wir werden aber auch für all die heute die Appliance nutzen, ich sehe im Moment keinen absehbaren Moment, wo wir sagen, wir pflegen diese Appliance nicht mehr weiter. Also wir hatten gestern auch diesen Kubernetes-Vortrag, ich weiß nicht, wer da drin saß, den fand ich ganz interessant, wo eben auch gesagt wurde, Kubernetes, das setzt du eben nicht auf, wenn du mal nebenbei hier für ein paar User was machen willst, weil du da eben eine ganz andere Komplexität dir noch ins Haus holst. Das setzt du nur auf, wenn du wirklich einen Use Case für diese Komplexität hast, wenn du da einen Nutzen draus ziehst. Und deswegen, ich sehe also auch langfristig noch lange Szenarien, in denen die Appliance gebraucht wird. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir hier keinen Fork bekommen, sondern dass wir ein Stück Upstream-Code haben, das ich eben entweder als Container oder als Appliance verwenden kann. So, nochmal kurz zu den Funktionsmodulen. Ich habe die auf dem Slide hier, ich habe die so sortiert, es gibt halt so oben die Schicht, die so End-Anwender-Facing ist. Also ich habe den Identity-Provider zum Login, ich habe das Portal Self-Service. Wir haben dann hier, da habe ich keinen Screenshot von gezeigt, wir haben natürlich auch ein Webinterface, um den Inhalt des Verzeichnisdienstes zu verwalten, also um Benutzer anzulegen und so weiter. Wir haben dann so etwas, was ich als Middleware bezeichnen würde, diesen Directory Manager, den hatte ich eben schon erwähnt. Das heißt, da findet die eigentliche Entscheidung statt, wie sieht ein User-Objekt aus. Was wir hier neu einführen werden, ist der sogenannte Authorization Service. Den habe ich so noch nicht erwähnt hier in den Slides. Der wird dafür zuständig sein, dass Zugriffe auf APIs autorisiert werden. Das basiert auf dem Open Policy Agent. Das ist auch eine Designentscheidung, die wir getroffen haben, als wir uns diesen Service-Schnitt angeguckt haben, dass wir in die Richtung gehen. Da gibt es eigene Blogbeiträge und so zu. Das habe ich heute nicht als Beispiel genommen. Es gibt den sogenannten Interconnect-Service, den erzähle ich gerne mal in einer Pause, was der macht. Der ist sehr, sehr souveräner arbeitsplatzspezifisch. Genau, es gibt das OpenLDAP als Kernelement, um Dinge zu speichern, und es gibt den Provisioning-Service. Der Provisioning-Service ist neu. So, ich habe für alle die sich nachher die Slides angucken und meinen Subtext nicht sehen, habe ich das hier nochmal aufgeführt. Was machen diese ganzen Dinge? Da gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller drüber. So, genau. Genau, wenn man sich jetzt den Service-Schnitt hier anguckt, ich nehme auch mal den Rückblick, wie sehen die UCS-Module heute aus? Dann möchte ich nochmal zurückkommen auf das Provisioning. Auch viel gefragt, ich habe angekündigt, ich rede da nochmal drüber. Das Provisioning ist eine der Herausforderungen, die wir hier haben, die ich jetzt einfach mal exemplarisch hier rausgreifen wollte. Das Provisioning heute ist ein Service, der vor 20 Jahren designt wurde, um auf einem Serversystem damals wurde UCS tatsächlich hauptsächlich auf Hardware installiert, mittlerweile sind es hauptsächlich virtuelle Maschinen, um innerhalb von einer virtuellen Maschine zu entscheiden, wer muss über welche Änderungen im Management-System informiert werden. Das heißt, das sieht so aus, ich habe halt eben das OpenLDAP als Quelle, im OpenLDAP passiert irgendwas, wird ein User angelegt, wird eine Gruppenmitgliedschaft geändert, was auch immer. Und dann läuft dieser Change in das Backend, und das Backend hat dann eine Queue, und es entscheidet für jedes Element in der Queue, welche dieser Plugins ausgeführt werden. Ein Plugin kann dann eben sein, ich sage OpenExchange Bescheid, dass es den User anlegt. Ein Plugin kann sein, ich lege irgendwo eine Verzeichnisstruktur im Dateisystem an, weil ich das für diesen Use Case brauche, um hier in einer neu angelegten Gruppe irgendwas zur Verfügung zu stellen. Ein Plugin kann aber eben auch sein, ich lösche eine Mailbox, in der User gelöscht wird. Welche Plugins hier laufen, ist spezifisch oder hängt davon ab, welche Dienste auf dieser virtuellen Maschine installiert sind. Also das Ganze ist hart an den Kontext virtuelle Maschine verdrahtet. So, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wir sind jetzt in Containern, wir wollen gar nicht mehr über virtuelle Maschinen nachdenken. Ich laufe in einem Container, ich brauche eine Queue, die in einem Container läuft, und die muss irgendwie dann mit den Services, die irgendwo ganz anders laufen, reden. Dann mappt das nicht mehr. Also ich muss, ich habe hier eine Queue, hier eine Queue, hier eine Queue, das skaliert nicht, ich kann nicht in jedem Container eine eigene Queue packen, und ich habe auch ganz viel Informationsaustausch auf Dateisystemebene, auch das funktioniert in Containern und Kubernetes überhaupt nicht. Deswegen haben wir uns bei dem Provisioning entschieden, das neu zu konzeptionieren, deswegen ist das auch als eigenes Service-Modul aufgeführt. Das heißt, wir schauen uns da jetzt an, wie soll so ein Konzept eigentlich, also wie welche Technologien nehme ich eigentlich, wenn ich das in einem Container-Stack mache? Ich will eine gemeinsame Queue haben, in der diese Provisioning-Events landen, und ich will dann da hinten an dieser Queue dran gehängt haben, einzelne Events, eventverarbeitende Container, die dann entscheiden, was geht wohin. Das ist etwas, was gerade in einem, die Konzeption ist soweit geschrieben. Wir machen jetzt gerade ein Proof of Concept und schauen uns an, welche Open-Source-Upstream-Software wir damit reinnehmen können, damit das gut funktioniert. Ein zweiter Herausforderungsbereich, den wir haben, ist das Thema Konfiguration. Wer Univention Corporate Server installiert hat, der kennt wahrscheinlich die Univention Configuration Registry. Die Invention Configuration Registry ist auch etwas, was wir geplant haben und implementiert haben, um auf einer virtuellen Maschine zu definieren, das sind die Eigenschaften, die hier bekannt sind. Das ist meine IP-Adresse, das ist mein Name, das ist mein für mich zuständiger LDAP-Server, das ist aber vielleicht auch die Art und Weise, wie sich ein bestimmter Dienst verhalten soll. Das ist ein Key-Value-Store, wo ich ganz viel einstellen kann und der halt für die Konfiguration der virtuellen Maschine super praktisch ist. Aber wenn ich das jetzt wieder auf Container denke, dann habe ich ja nicht diese gemeinsame Konfiguration, sondern der eine Dienst läuft im einen Container, der andere im anderen Container. Und ich habe natürlich im Kubernetes auch ganz andere auf diese Container-Konfiguration ausgelegten Mechanismen, sodass halt so eine Configuration Registry, die heute die Standardabhängigkeit all unserer Eigenentwicklung ist, weil da eben Konfiguration drin liegt, ist eigentlich ein überflüssiges Stück Software in der Containerwelt, wenn ich konsequent darüber nachdenke. Deswegen an der Stelle, das ist auch ein großer Arbeitspunkt bei uns. Wir werden das aufteilen. Wir haben einen Teil, der in dieser Configuration Registry drinsteht, der sozusagen das Verhalten eines Services konfiguriert. Also ich kann da bestimmte Dinge, wie sich der Directory Manager verhalten soll, wenn ich einen User anlege, in der Configuration Registry setzen. Das werden wir auslagern in die sogenannte Distributed Configuration Database. Das ist etwas, was wir auch im Produkt schon haben, wo wir schrittweise hingegangen sind. Das wird für die, ich habe es hier Betriebskonfiguration von Diensten genutzt werden. Und die Deployment-Konfiguration, also was ist meine IP-Adresse und so weiter, sofern das überhaupt noch relevant ist in einem Container, wird halt eben über Standardmechanismen, über die Helm-Charts und so weiter ausgeliefert. Also an der Stelle müssen wir auch quasi eine Linie ziehen innerhalb dem, was wir konfigurieren. Genau. So, und dann drittes großes Arbeitspaket sind eigentlich die Container selber. Da ist ganz viel zu tun. Wir haben natürlich diese Anforderungen, die ich eingangs schon gesagt habe. Wir brauchen minimale Container, da darf kein unnötiger Code drin sein, keine Debugging-Tools, keine Shell, die ich da aufmache. Best Practice ist es da auch zu sagen, ich habe eigentlich für jeden Dienst, den ich habe, habe ich zwei Container-Images. Eins, in dem ich debuggen kann und eins, mit dem ich produktiv gehe, wo ich eben keinerlei Tooling mehr drin habe. Es müssen Read-Only-Images sein, die müssen stateless sein, also ich will da keine Daten drin speichern, die sind eigentlich irgendwo außerhalb, damit es eben sauber in Kubernetes deploybar und managebar ist. Das große Ideal sind diese sogenannten Distro-List oder Single-Binary-Container, dass ich halt sage, der Container ist eigentlich nur das schmückende Rahmen um ein einziges Executable, was statisch kompiliert ist. Da werden wir sicherlich nicht hinkommen. So, gleichzeitig sollen die skalierbar sein, das heißt, ich möchte in den Zustand kommen, dass wenn ich einen Dienst als Container bereitstelle, dass ich Kubernetes sagen kann, hier, und wenn du den Eindruck hast, das ist jetzt irgendwie ausgelastet, dann starten auch nochmal 2, 3, 4, wenn du den Eindruck hast, das Ding reagiert nicht mehr, dann schmeiß ihn weg, die anderen werden es richten. Das heißt, so Redundanz, Skalierbarkeit und entsprechende Automatisierung. Da steckt nicht nur Fleißarbeit drin, das Klein- und Hübschmachen, das ist ganz viel Fleißarbeit. Aber das skalierbar machen, da muss auch die eine oder andere Architekturänderung noch vielleicht gemacht werden. So, Zwischenfazit. Für uns, die gute Nachricht bei uns ist eigentlich, die wesentlichen Elemente von dem, was wir an Software, an Struktur, an Prozessen haben im Produkt, das bleibt eigentlich erhalten. Man kann ganz gut schneiden und sagen, das ist jetzt etwas, das brauche ich nur in der Appliance, das ist etwas, das brauchen wir eben auch in so einem Kubernetes-Deployment mit diesem Zielfokus. Und wir sehen auch, dass wir rückblickend auf die Appliance ganz viel Gewinn bekommen können. Also dadurch, dass wir in der Containerisierung nochmal quasi in der Evolution der Softwarearchitektur nochmal einen Schritt weitergehen, gewinnen wir auch grundsätzlich in der Software etwas, was dann nachher auch der Appliance zugutekommen wird. Die größte Herausforderung für uns an der Stelle ist eigentlich diese wahnsinnig viel Arbeit, die dahinter steckt. Also das ist an allen Enden und Kanten kann man was tun und das vernünftig zu strukturieren, in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen. Vom Vorgehen her haben wir das jetzt so gemacht, es gibt die Die Grundidee ist natürlich, dass wir da iterativ vorgehen. Es wird da keinen Big Bang geben, wo wir von heute auf morgen plötzlich alles umstellen. Das macht keinen Sinn. Wir wollen iterativ vorgehen. Wir wollen eigentlich immer einen funktionierenden Stand haben, mit dem mindestens die Entwickler weiterarbeiten können. Wir hatten so als ersten Meilenstein Anfang des Jahres einen Moment, wo wir in der Lage waren zu sagen, das Portal kann rausgekapselt werden und in Kubernetes oder in einem Docker-Environment laufen, während alle anderen Dienste weiter auf einer virtuellen Maschine laufen. Da haben wir sozusagen erste Erfahrungen gesammelt mit der Containerisierung schon existierender Dienste. Und der zweite Meilenstein, den wir jetzt vor wenigen Wochen erreicht haben und der auch auf Open Code sichtbar ist, wir haben jetzt alle notwendigen Funktionsblöcke für den souveränen Arbeitsplatz im Container gepackt. Ich bezeichne das immer gerne so als Dirty Container. Die sind, die entsprechen überhaupt nicht BSI-Grundschutz. Ja, also das muss man ganz klar dazu sagen. Das ist wirklich, ich habe es im Entwicklermeeting Broken Pre-Alpha genannt. Das sind Entwicklungsumgebungen. Also das sind Umgebungen, wo jetzt die Menschen, die an dem Code arbeiten, nicht mehr darauf angewiesen sind, eine virtuelle Maschine mit irgendwelchem Zeug von uns zu starten, sondern die können halt ihr Docker Compose oder Kubernetes oder was sie wollen starten und haben ein Set von Containern und können jetzt rüber iterieren und das weiterentwickeln. Genau, da stehen wir jetzt und wir haben noch ganz viele To-Dos. Also wir haben dieser Provisioning-Stack, hatte ich ja gesagt, da laufen Proof-of-Concepts, aber da muss noch ganz viel gemacht werden. Build-Release-Prozesse und entsprechende Stabilisierung, das gibt es, da werden die Container werden in Pipelines gebaut, aber das ist noch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir können da einen Anker werfen und einen Release rausgeben. Und ganz viel Fleißarbeit im Bereich Minimierung, Skalierung der Container ist da noch vor uns und eben auch dieser angesprochene Ersatz, dieser Configuration Registry. Heute, wenn man sich die Container anguckt, steckt die da noch drin. Die Werte, die sie braucht, kriegt sie von extern. Also wir sind schon so, dass man per Helmchart sagen kann, wie das Ding aussehen soll. Aber wir gehen immer noch den Umweg über die UCR innen drin. So, wo kann ich das Ganze sehen? Wir haben unseren eigenen GitHub-Mirror. Also ich sage gerne dazu, wir arbeiten intern mit GitLab, mit einer eigenen GitLab-Instanz. Die ist leider nicht public, aus komplexen Gründen technischer und lizenzrechtlicher Natur. Ich hätte sie gerne public, kriegen wir im Moment nicht hin. Wir haben den GitHub-Mirror, da spiegeln wir alles hin. Das heißt also, das, was ich gerade in dem Upstream-Bereich entwickle und entwickelt wurde, egal ob für einen souveränen Arbeitsplatz oder für wen anders, kann ich alles da sehen, auch gerne reinschauen, kommentieren. Und wir sind eben auch Teil dieses Gesamtergebnisses souveräner Arbeitsplatz. Da kann man eben auch mittlerweile per Helmchart den souveränen Arbeitsplatz in der Vorabversion ausrollen. Da stecken wir drin. Ich glaube, in den Helmcharts noch als virtuelle Maschine, ne? Du weißt das. Die Helmcharts, die heute online sind, sind, glaube ich, mit CubeVirt und virtueller Maschine für UCS. Ja, okay, genau. Ja, okay. Ich wiederhole mal für die Tonspur. Also genau, der heutige Lieferstand ist ein gigantischer Container für UCS-Funktionalität. Es ist ein Container, aber es ist dieser Alles-Drin-Container, das, was man eigentlich gar nicht will, was ich eingangs sagte, aber es funktioniert für die Entwickler. Die neuen Container, diese Dirty-Container, wo alles modular ist, die liegen da schon und im Moment werden die Helmcharts da angepasst. Genau, hier noch der Hinweis, teilweise, es gibt so einen Entwicklungsprozess da bei der Veröffentlichung auf Open Code. Wir sind intern meistens weiter als das, was veröffentlicht ist, weil da eben Prozesse dran sind. Wir veröffentlichen da erst, wenn das auch mit den anderen Partnern integrativ funktioniert. Genau. So, das war mein letzter Slide. Wenn ich jetzt richtig, ich glaube, wir haben noch so 10 Minuten für Fragen. Deswegen, was...
Genau, also wir hätten noch circa 11 Minuten. Dementsprechend als erstes mal danke für den Vortrag auch mal von meiner Seite. Ja. Und jetzt bitte, wer Fragen hat, sich kurz in meine Richtung melden. Ich komme rund und reiche euch ein Mikrofon.
Hallo, Frage. Ist das jetzt ein Proof of Concept für das BSI oder wird das BSI das sich bei sich selber produktiv dann einsetzen?
Der streng genommen, der Auftraggeber ist das BMI, nicht das BSI, genau, das BMI, und das BMI zunächst mal derjenige, der die Bereitstellung dieser Software beauftragt hat. Das BMI hat Kooperationspartner, das hatte der Andreas Reckert-Lodde im Vortrag vor mir im großen Raum eben auch gesagt. Es gibt einige Kooperationspartner, die schon prototypisch den souveränen Arbeitsplatz prüfen. Dazu gehören so, ich glaube, man nennt das dann nachrangige Behörden, also sowas wie das RKI oder das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie, die testen das und die haben auch ein hohes Interesse, das einzusetzen. Gleichzeitig gibt es auch innerhalb der Behörden, der Bundesbehörden, grundsätzliches Interesse, das einzusetzen. Meistens ist es da aber so, dass wir noch einen längeren Weg bei der Integration in die vorhandenen Strukturen vor uns haben. Ja, also das ist auch durchaus Teil des Projekts zu betrachten, was existiert da, woher kommen zum Beispiel die Benutzeraccounts in so einer Behörde. Das ist ja für uns als Univention auch mal ganz spannend, wie wird da eigentlich entschieden, wann ein Benutzer angelegt wird und wo ist da die zentrale Instanz, wo diese User angelegt werden. Mit solchen Themen beschäftigen wir uns und grundsätzlich besteht da ein Interesse, das einzusetzen. Aber es gibt jetzt nirgendwo einen unterschriebenen Vertrag, dass das BMI das einsetzen wird. Dafür sind wir noch nicht weit genug.
Okay, haben wir weitere Fragen?
Konnte ich hier die... da ist eine. Sonst die beiden Provisioning-Fragen habe ich jetzt wegdiskutiert eben. Oder beantwortet, hoffe ich.
Ja, hallo, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Wie wird das eigentlich dann letztendlich bezahlt? Ist das immer noch vom BMI einfach beauftragt und ihr kriegt Geld im Vorfeld dafür oder soll da auch später was verkauft werden?
Das ist natürlich zweiteilig tatsächlich. Also der souveräne Arbeitsplatz ist von der Vergabestruktur eine Bund-Länder-Kooperation, so nennt sich das. Also ich bin jetzt Vergabeleihe an der Stelle, aber ich zitiere, was ich weiß. Das sieht so aus, dass Dataport mit uns schon länger auf Auftragsebene zusammenarbeitet, eben aus dem Phoenix-Projekt heraus, und das BMI über die Trägerländer von Dataport ist ja eine Anstalt öffentlichen Rechts, festgestellt hat, das ist ein Projekt, was wir gerne unterstützen möchten. Und dann eine Bund-Länder-Kooperation mit einem der Trägerländer von Dataport eingegangen ist, in dem Fall dem Land Bremen, und gesagt hat, wir fördern das. So dass es schon so ist, dass konkrete Entwicklungsleistungen auch als beauftragte Leistung bezahlt durch das BMI stattfinden und wieder zurückfließen in die Open-Source-Projekte. Und das ist bei uns bei einer Univention so, das ist aber eben auch bei allen hier aufgelisteten anderen Partnern so. Also wir hatten das Thema Barrierefreiheit ganz groß. Ich weiß, ich glaube, dass es so ist, dass bei Nextcloud zum Beispiel ganz viel Barrierefreiheit mitentwickelt wurde. Auch bei uns übrigens im Portal ist Barrierefreiheit weiterentwickelt worden, auch im Rahmen dieses Projektes. Und es gibt eben eine ganze Reihe von anderen Beispielen, die dann auch direkt upstream geflossen sind. Es gibt dann die zweite Seite. Die zweite Seite ist die, das sagte der Andreas Reckert-Lodde auch, langfristig ist es natürlich nicht so, dass das BMI jetzt jedes Jahr Geld zur Verfügung stellt, um gewisse individuelle Features weiterzuentwickeln, sondern alle Projektbeteiligten haben eigentlich ein Interesse, ein langfristiges Open-Source-Geschäftsmodell dahinter zu sehen. Das heißt, die Organisationen, die das einsetzen, bezahlen ja gerne dafür, dass sie die Verantwortung abgeben können. Das ist ja etwas, was in der öffentlichen Hand, gerade in Kommunen, immer ganz wichtig ist, zu sagen, es gibt jemanden, wie Andreas Reckert-Lodde sagte, den ich nachts um 3 anrufen und aus dem Bett klingeln kann, wenn es nicht funktioniert und der schuld ist. Und das ist eigentlich das klassische Geschäftsmodell, ne? Also das heißt, wir wollen eigentlich dahin, dass diejenigen, die es einsetzen, dann auch entsprechende Unterstützungsverträge mit den Organisationen, die diese Open-Source-Software bereitstellen, also unter anderem uns, abschließen und sagen, wir bezahlen für die Nutzung gerne, geben die Verantwortung damit ab und das Geld kann wieder rein investiert werden in die Weiterentwicklung der Software. Da wollen wir eigentlich hin, dass das nutzungszentriert abgerechnet wird. Das ist für alle eigentlich die beste Situation, weil ich dann auch vergleichbar bin mit proprietären Lösungen.
Ja, ich habe auch noch eine Frage, die geht ein bisschen in die Richtung eurer Produktpflege. Also hast du ja jetzt dargestellt, und auch vielen Dank für die doch sehr umfangreiche Darstellung, dass ihr jetzt quasi dann doch eben im Umzug zu den Containern für Kubernetes im souveränen Arbeitsplatz ja dann doch auch weitgehende Architekturentscheidungen trefft. Das ist ja auch zu erwarten eigentlich. Wie wird denn, und du hast vorher ja auch gesagt, den UCS-Server, den wird es weiterhin geben. Heißt das aber auch, dass der UCS-Server in Zukunft intern dann über Kubernetes deutlich stärker funktioniert, gebaut wird? Oder wollt ihr da euch quasi mehrere Code-Stränge im Extremfall oder Konfigurationsstränge, je nachdem, was näher liegt, parallel pflegen?
Also, das kann man so pauschal, glaube ich, noch nicht beantworten. Das ist tatsächlich, also unser Kernanliegen ist es eigentlich, dass wir möglichst wenig Unterschied zwischen einem Kubernetes-Deployment unserer Kernfunktionalität und einem Appliance-Deployment bekommen. Und der erste für uns wichtige Schritt ist eigentlich, dass die Funktionalität aus dem gleichen Code kommt. Also ich habe eine Codebasis und die hat zwei Deployment-Formen, Kubernetes, Appliance. Bei dem Weg in die Appliance habe ich dann aber Entscheidungsfreiheit. Ich kann dann entscheiden, nehme ich diesen Code und packe ihn wie heute in ein Debian-Paket und rolle ihn aus, oder nehme ich diesen Code und packe ihn in einen Container, so wie im Kubernetes, aber rolle den Container auf der Appliance aus. Wer die Appliance kennt, weiß, wir haben da heute schon eine Mischsituation. Wir haben uns für einige Dienste entschieden und eigentlich sagen wir, wenn wir Neuentwicklungen machen, dann ist eigentlich sozusagen Container first. Also alles, was wir neu reinziehen, ziehen wir auch als Container in die Appliance. Und ich gehe davon aus, dass das, also auch wenn der Proof of Concept fürs Provisioning noch nicht durch ist, der wird sehr wahrscheinlich auch als Container in der Appliance landen und nicht als Debian-Paket. Bei anderen Implementierungen ist es heute so, die sind nicht als Container drin. Ich gehe aber davon aus, dass wir sukzessive auch existierende Software in Container bringen werden. Und dann kommt irgendwann die Frage, heute haben wir Docker Compose. Ist das wirklich noch die Art und Weise, wie wir Container in der Appliance verwenden werden oder nicht? Ein großes Kubernetes sehe ich für die Appliance aber nicht. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil ich hole mir dann die Komplexität von Kubernetes für etwas, was als Single Node funktionieren soll. Da gibt es keinen Gewinn. Also da verlieren alle Seiten eigentlich. Ne? Da sieht Kubernetes doof aus, weil es nur Komplexität hat und keinen Nutzen. Und die Appliance doof aus, weil es nur komplex ist und nicht beherrschbar. Also da werden wir irgendeinen anderen Weg gehen. Aber also jetzt, Stand heute, werden wir über die nächsten Monate erstmal mit Docker Compose weitermachen, auch weil wir nicht in einem Nebenrelease von der Appliance mal eben in einem kleinen Fix-Update einen neuen Container-Engine reinwerfen können. Das machen wir natürlich nicht.
Tja, gut. Noch irgendwelche Fragen? Ich sehe keinen mehr. Gut, dann danke dir für den Vortrag und ansonsten weiterhin viel Spaß.
Ja, danke für die Fragen.